Der Expertentalk mit Michael Klasen. Ein Interview-Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung und dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag.
Was kann die Ukraine jetzt noch retten? Darüber möchten wir heute diskutieren. Ganz herzlich willkommen, Dr. Erich Fahrt, der ehemalige Militärberater von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Brigadegeneral AD Fahrt, gehörte unter anderem zu den 69 Erstunterzeichnern des Manifests für den Frieden von Ali Schwarzer und Sarah Wagenknecht. Und herzlich begrüßen möchte ich auch ganz herzlich Professor Johannes Fawick, der Politikwissenschaftler und Experte für Sicherheitspolitik, lehrt an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und hat mehrfach dafür plädiert, der Westen möge den Ukraine-Krieg durch Verhandlungen beenden und hat mit diesen Forderungen für bundesweites Aufsehen gesorgt. Herr Fahrt, was haben Sie gedacht, als Sie von den Äußerungen des Papstes hörten am Wochenende, die Ukraine sollten Mut zur weißen Fahne haben? Haben Sie sich da bestätigt gefühlt?
Naja, ich glaube, dass das, was der Papst letztlich gesagt hat, dass man jetzt an Verhandlungen denken muss, einfach ist die konsequente Schlussfolgerung aus der derzeitigen militärischen Lage, die der ehemalige ukrainische Generalstabschef ja auch als Pattsituation bezeichnet hat. Die Lage ist festgefahren und auch trotz unserer massiven Waffenlieferungen wird es keine militärische Lösung geben. Das ist schon seit längerem klar, aber das hat sich jetzt verifiziert, letztlich durch die Äußerung des ukrainischen Generalstabschefs. Und insofern ist die Forderung des Papstes absolut richtig und auch lagegerecht.
Herr Professor Fawick, wie haben Sie die Äußerung des Papstes aufgenommen?
Also dieses Reden von der weißen Fahne war sicherlich etwas missverständlich, aber wenn man sich das ganz anhört, dann ist die Botschaft ja eigentlich eine andere. Das war nicht ein Aufruf zur Kapitulation, sondern ein Aufruf für das politische Investieren in Lösungen, die jenseits der militärischen Logik liegen. Also es war gewissermaßen ein Appell gegen sinnlose Durchhalteparolen. Und ich fand das sehr wohltuend, dass solche Stimmen mal in der Öffentlichkeit hörbar waren. Und es war auch bezeichnend, wie die Reaktion darauf war. Das war ja sozusagen der Vorwurf von Defätismus oder von Russennähe. Man würde das russische Lied singen. Also eigentlich all die Vorwürfe, die all diejenigen, die immer schon für Verhandlungen waren, auch bekommen haben. Und ich finde, diese Stimme hat die Vernunft gestärkt und das Setzen auf politische Lösungen ist dringend notwendig. Auch und insbesondere im Interesse der Ukraine. Das ist kein Entgegenkommen gegen Russland, sondern ein verantwortungsvoller Weg. Und insofern fand ich das positiv und die Debatte darüber ist sehr bezeichnend.
Ja, auch die Art und Weise oder auch wie eben verfanden Sie die teilweise auch sehr empörenden Reaktionen auf den Papst, der Fahrt? Ist das eine Debattenkultur, wie man sich das eigentlich in einer Demokratie vorstellt? Beispielsweise sagte Strack-Zimmermann, ich schäme mich als Katholikin, oder die Außenministerin Baerbock forderte sogar, dass der 87-Jährige an die Front fahren sollte und sich da mal einen Blick von der Lage verschaffen sollte. Ist da etwas auch in Deutschland in der Debattenkultur ins Rutschen geraten durch den Ukraine-Krieg?
Ja, ich glaube, diejenigen, die sich frühzeitig für Verhandlungen ausgesprochen haben, um aus dieser militärisch sinnlosen Situation herauszukommen, ich habe das ja auch erlebt, diese Seite dieser Debattenkultur, die ich auch nicht für in Ordnung finde. Also Wahrheit gibt es bekanntlich immer zu zweien. Auch das alte lateinische, römische Prinzip Audiatu et altera pars ist alles ausgesetzt worden. Es geht letztlich bei der ganzen Debatte schwerpunktmäßig um Haltung. Für eine Partei in dem Fall und wer sich dem verweigert, wer versucht, also sagen wir mal von einem neutralen Standpunkt aus die Dinge zu bewerten, wird dann sehr schnell einer Partei eben zugeordnet, nicht? Und ich glaube, das haben doch wir alle sehr stark erlebt. Und die Debatte ist sehr, sehr stark emotionalisiert. Also sie wird nicht mehr sachlich ausgetragen. Man geht auch nicht mehr auf die Argumente der anderen ein. Und Protagonisten haben Sie ja gerade genannt, nicht? Die also mit einer Kriegsrhetorik da unterwegs sind, die für mich beispiellos ist. Und das sind ja eigentlich Frauen, also auch Strack-Zimmermann und unsere Außenministerin, die es besser wissen müssten, die auch die Informationen haben. Ich meine, Frau Strack-Zimmermann ist Vorsitzende Verteidigungsausschusses. Und sie weiß um die militärische Lage genauso gut, wie ich es weiß und unsere Außenministerin aus. Und dass man das einfach negiert und so tut, als ginge das da flott weiter. Und das ist wenig verantwortungsvoll aus meiner Sicht. Das müsste man wirklich stark hinterfragen und die Debattenkultur eben auch stark verändern. Also die Denkkorridore und das, was sagbar ist, was unsagbar ist, die sind sehr eng geworden in Deutschland. Das ist sehr schade. Und wir haben das ja in anderen Ländern ganz anders. Wir haben in den USA eine sehr starke Debatte, auch parteipolitisch geprägt zwischen den Republikanern und den Demokraten. Das findet ja hier auch nicht statt. Die bürgerliche Opposition, die ist ja, ich sag mal, die versucht ja die Regierung da noch rechts oder links oder wie auch immer man das nennen kann, zu überholen. Es ist also auch keine klassische Opposition da, jedenfalls nicht im bürgerlichen Lager. Und die moderaten Stimmen, das habe ich auch noch nicht erlebt, die kommen ja eher, was Ukraine anbelangt, von links und von rechts. Und die Radikalisierung dieser bürgerlichen Mitte, also in Bezug auf den Ukraine-Krieg, die ist sehr beunruhigend, muss ich sagen. Da ist ja kaum noch Vernunft und Besonnenheit und politische Klugheit, darum geht es ja gar nicht. Und die ganze Debatte im Bundestag heute war davon ja geprägt. Es ist hochemotional und dann alles fokussiert auf ein Waffensystem, ein politisches Parlament. Und Politik muss doch Wege aus dem Krieg heraussuchen, muss doch auf Interessenausgleich aus sein, auf Diplomatie, Verständigung, Wiederherstellung des Friedens, wenn er verloren gegangen ist. Das ist übrigens eine Forderung unseres Grundgesetzes. Aber unsere Politiker reden nur noch von Waffen und immer mehr Waffen. Die Waffenlieferungen sind ja wichtig, um die Ukraine zu stabilisieren. Aber sie lösen ja nicht das Problem. Es gibt keine militärische Lösung. Das muss doch langsam klar sein.
Herr Professor Fallweg, Sie hatten sich ja auch kritisch geäußert zu großen Waffenlieferungen an die Ukraine und fanden sich dann auf einer Liste wieder des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine. Da wurden sie beschuldigt, Desinformationen und russische Propaganda zu verbreiten, gemeinsam mit Rolf Münzenich, dem SPD-Bundestagsfraktionsvorsitzenden der SPD, Adi Schwarzer und Marine Le Pen. Ist das denn für ein Land, das eine Demokratie sein will, wirklich die beste Werbung, Menschen, die eine andere Meinung vertreten, auf so eine Liste zu setzen?
Nein, natürlich nicht. Ich will das aber auch nicht überbewerten. Ich glaube, das war eine Phase des Ukraine-Krieges, die wirklich sehr, sehr stark von Emotionen geprägt waren. Und der ehemalige Botschafter Melnik, also der ehemalige ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnik, der stand hinter dieser Aktion und der ist jetzt glücklicherweise nicht mehr Botschafter. Und ich habe keinen Grund, jetzt auf der Ukraine umzutreten. Das ist ein überfallenes Land, dass da sozusagen man stark in Freund-Feind-Kategorien denkt, kann ich nachvollziehen. Aber wir sollten das nicht mitmachen und wir haben auch im Übrigen andere Interessen als die Ukraine. Also es geht jetzt nicht darum, die Ukraine zu kritisieren, aber ich bin dafür, dass wir nicht in diesen Kategorien denken, sondern um gute Lösungen ringen. Und natürlich, um gute Lösungen für die Ukraine zu ringen, das war immer mein Anliegen und deswegen schmerzte einfach auch der Vorwurf, dass man Russland nahe wäre oder Putin da irgendwie sozusagen unterstützt. Das ist absurd und man muss sich dagegen wehren, aber eine Zeit lang ist man kaum durchgedrungen damit. Ich habe den Eindruck, das hat sich jetzt ein bisschen verändert, weil sich die Lage auch verändert hat und eigentlich die mahnenden Stimmen, zu denen ich und auch General Fahrt gehört hat, ja doch, es geht da nicht um Besserwisserei, aber diese Entwicklung hat sich doch eigentlich bestätigt. Und ich finde, das sollten alle zum Anlass nehmen, jetzt nochmal in sich zu gehen und zu gucken, wie können wir aus diesem Krieg rauskommen. Und mit immer der Waffenlieferung alleine wird das nicht möglich sein, sondern es muss jetzt eine Debatte um das politische Endspiel beginnen. Und in den USA hat diese Debatte schon längst begonnen. In Deutschland ist da noch nicht viel von zu hören, aber ich finde, wir müssen die Debatte führen und vielleicht auch heute Abend führen.
Ja, deswegen sind wir hier zusammengekommen, weil möglicherweise dieser Krieg auch an einem Scheideweg steht. Die Rede von Macron kam ja nicht überraschend, als er davon laut überlegt oder eigentlich dafür schon fast warb, europäische Bodentruppen in die Ukraine zu schicken. Davor haben auch etliche Militärs in den vergangenen 2 Jahren gewarnt, dass wir an diesen Punkt kommen können, dass den Ukrainern am Ende die Soldaten ausgehen. Und wer kämpft dann dort im Osten? Und in diesem Zusammenhang fand ich die Einlassung des französischen Präsidenten doch sehr beängstigend. Herr Fahrt, wie ordnen Sie das ein?
Ja, man muss natürlich wissen, dass hinter der Forderung des französischen Präsidenten, hinter dieser starken Forderung, natürlich die Tatsache steht, dass Frankreich, was die Unterstützung der Ukraine anbelangt, noch sehr, sehr viel Luft nach oben hat. Ich sage es mal sehr diplomatisch. Das Gleiche gilt auch für Großbritannien, das ja eine Garantiemacht des Budapester Memorandums ist von 1994. Also Deutschland ist der zweitgrößte Unterstützer der Ukraine, sehr massiv. Nicht? Und das sind eben diese beiden europäischen Partnernationen nicht. Also man muss auch vor diesem Hintergrund diese sehr starke Forderung von Macron sehen. Und ich bin persönlich dieser Forderung auch dankbar, denn die Reaktion darauf hat ja gezeigt, dass niemand eine Kriegsbeteiligung will. Weder die Amerikaner noch die europäischen Verbündeten. Er steht ja komplett alleine da. Und man muss natürlich auch kritisch hinterfragen, was wäre denn, wenn europäische Bodentruppen gebraucht würden. Und dann muss man natürlich sich den Zustand der französischen, britischen und auch der deutschen Streitkräfte ansehen, um zu dem Ergebnis zu kommen, naja, wenn es mal so sein müsste, da wird sich da aktuell nicht sehr viel abspielen können. Die französischen Streitkräfte sind auch in einem nicht optimalen Zustand, sind sehr stark optimiert auf ihre afrikanischen Einsätze. Und das ist ja ein ganz anderes Szenario als das, was wir in der Ukraine haben. Der Zustand der Bundeswehr ist hinreichend bekannt, jetzt auch durch den neuen Bericht der Wehrbeauftragten, der sich ja lückenlos anschließt an die alten Berichte mit den gleichen Problemen, die wir seit Jahren haben. Da ist auf dem Papier viel passiert. Also die Richtungen sind, die richtige Richtung ist eingeschlagen, aber realisiert davon, da brauchen wir auch Jahre. Und bei den Briten sieht es auch nicht viel besser aus. Also das muss man so ein bisschen, sage ich mal, einordnen da. Und im Ergebnis will keiner eine Beteiligung mit Bodenkampftruppen und damit eben auch keiner einen dritten Weltkrieg und keiner eine Kriegsbeteiligung. Das war eine ganz klare Reaktion auf Macrons Forderung und das sollte man auch ernst nehmen, auch in Deutschland. Und deswegen mit der Kriegsrhetorik auch ein bisschen runterfahren.
Ja, Professor Fahrweg.
Ja, ich sehe das ähnlich. Allerdings sehe ich Macron leider, muss ich sagen, nicht ganz so isoliert, wie Herr Fahrt das wahrnimmt. Die Polen äußern sich ähnlich, einige baltische Staaten, auch die Finnen. Also man muss vorsichtig sein. Das hat sich geklärt, dass das in der NATO nicht mehrheitsfähig ist und die NATO kann nur im Konsens handeln. Aber ich halte es für nicht ausgeschlossen, dass einzelne Staaten auf die Idee kommen, wenn tatsächlich die Ukraine vor dem Zusammenbruch steht. Und das war immer das Szenario, was gewissermaßen das Gegenszenario zu dem optimistischen Szenario aus dem Sommer des vergangenen Jahres war, wo viele ja davor standen, der Ukraine einen militärischen Sieg zu bescheinigen. Und diese Frühjahrs- oder Sommeroffensive, die wurde ja von vielen geradezu herbeigeredet, dass Russland wirklich unter Druck gerät. Und ich habe das immer so gesehen, dass das kein realistisches Bild der Lage ist und dass wir aufpassen müssen, wenn sich die Situation umdreht, wenn die Russen gewissermaßen in die Vorderhand kommen, was passiert dann? Sagen wir dann, wir akzeptieren das stillschweigen und wir können nichts machen oder kommt dann diese Debatte um Bodentruppen? Und genauso ist es eigentlich gekommen und das ist brandgefährlich. Wir sollten wirklich aufhören damit. Und ich bin sehr froh, dass Deutschland und auch andere sich da sehr klar positioniert haben. Das kann nicht der Weg sein, jetzt weiter zu eskalieren. Und in diesem Sinne muss man Verhandlungen auch als präventive Eskalationsverhinderung sehen. Wir müssen sozusagen einen Schritt weit vorausdenken, was denn passiert, wenn die Dinge völlig aus dem Ruder geraten oder das kann in die eine und in die andere Richtung passieren. Und diese Debatte ist wirklich brandgefährlich und zeigt, wie sinnvoll es ist, jetzt über politische Lösungen nicht nur nachzudenken, sondern auch Kapital da rein zu investieren. Und diejenigen, die sich bemühen, wie die Türken, wie die Chinesen, wie die Brasilianer, wie einige afrikanische Staaten zu unterstützen und nicht, wie Deutschland oder Europa das tut, komplett passiv zu sein und diese Debatte gar nicht anzufassen. Das muss sich ändern, sonst kommen wir in sehr, sehr schweres Fahrwasser.
Und wenn nicht die EU und die NATO sozusagen sich aktiv einbringen, aber bilaterale Verträge geschlossen werden von einer Koalition der Willigen, ist das nicht ein denkbares Szenario, was möglicherweise in den kommenden Wochen dann diskutiert wird, dann, dass die Franzosen und Polen sagen, okay, wir schreiten voran mit Ausbildungseinheiten beispielsweise, um schon mal einen Fuß in die Tür zu kriegen. In der Erwartung.
Also es hat sich ja jetzt schon gezeigt, dass ja westliche Soldaten schon in der Ukraine sind. Alle, die das gesagt haben, die galten eine Zeit lang als Verschwörungstheoretiker. Aber der Bundeskanzler hat es ja selbst gesagt, dass britische und auch französische Spezialkräfte, wahrscheinlich auch noch andere, da schon vor Ort sind. Die Militärserfahrt weiß das besser, nennen das Mission Creep, also ein zunehmendes Verwickeln, manchmal auch unbeabsichtigt. Und genau auf dieser Rutschbahn sind wir im Moment. Und die von Ihnen angesprochenen Sicherheitsabkommen, die gibt es ja. Deutschland hat eins unterzeichnet mit der Ukraine, Frankreich auch. Aber da ist natürlich nicht von Bodentruppen die Rede, sondern nur von einer politischen Unterstützung auf lange Sicht sozusagen. Und das ist auch richtig, ist aber nur dann sinnvoll in meiner Sicht, wenn gleichzeitig eine Diskussion über politische Lösungen geführt wird. Und was wir im Moment machen, ist so ein bisschen sehr, sehr unpolitisch. Viel Hoffnung, viel Wishful Thinking, wenig Realismus. Und in diesem Geist sind auch die Sicherheitsabkommen geschlossen. Und ich finde, das reicht einfach nicht. Wir brauchen einen anderen Ansatz in dieser Frage.
Wir hatten im Februar letzten Jahres hier auch einen Expertentalk zum Thema Ukraine-Krieg. Und da kann ich mich gut erinnern an Patrick Senzberg, das ist der Präsident vom Reservistenverband, und an Markus Kolb, Dozent an der Militärakademie in Zürich. Die hatten damals schon einen Sieg des, quasi der Ukraine über die russischen Aggressoren ausgesprochen für November, Dezember 2023. Heute wissen wir, dass viele Experten falsch gelegen haben mit dieser optimistischen Einstellung. Wie kann es zu so grandios falschen Annahmen eigentlich kommen, Herr Fahrt? Sie waren doch lange auch als Militärberater im Kanzleramt tätig. Können Sie sich das zusammenreimen, wie man da möglicherweise strategisch falsch gedacht hat?
Naja, man muss bei Prognosen, was Krieg anbelangt, immer vorsichtig sein, weil Kriege laufen nicht nach Drehbuch ab. Die fangen anders an, als sie enden. Die sind voll von Überraschungen, von Imponderabilien, Unwägbarkeiten und Friktionen. Das wusste schon Clausewitz. Und das ist, zeigt sich auch hier. Ich war ja selber am Anfang des Krieges auch der Meinung, dass das in ein paar Tagen gelaufen ist, dass dieser Coup d'État, also letztlich die Installierung der Marionettenregierung mit Verbindung mit einer Luftlandung, dass das klappen wird. Die Geheimdienste sahen es genauso, die meisten Experten auch so, aber es kam anders, wie wir heute wissen, nicht? Aber ich muss schon sagen, im letzten Jahr, das war für mich doch ein sehr, sehr starkes Wunschkonzert, medial getragen, bezogen auf diese Offensiven, nicht? Frühjahrsoffensive, Frühsommeroffensive, Herbstoffensive, die Medien waren voll davon, aber letztlich on the ground, auf dem Gefechtsfeld, gab es kaum. Es gab keine einzigen Durchbrüche durch die tief gestaffelten russischen Verteidigungslinien. Die Russen hatten ja auch Zeit, sich dort einzurichten. Und die Ukrainer haben eben sehr, sehr tapfer an mehreren Punkten versucht, da durchzukommen. Das ist ja nicht gelungen. Das liegt, hat mit vielerlei Einflussfaktoren letztlich zu tun. Das Gefechtsfeld ist gläsern, die Drohnen, Waffe letztlich ist dort richtig zum Zuge gekommen. Überraschungseffekte sind nicht zu erzielen. Bewegliche Operationen, Panzerangriffe, ja, können überraschend nicht stattfinden, stoßen auf starke, ausgebaute Minenfelder und tief gestaffelte Verteidigungen. Also alles sehr, sehr problematisch. Wir haben ja fast ein Dutzend ukrainischer Angriffsbrigaden ausgebildet, die NATO nach westlichen Standards mit westlichen Waffen. Die Bundeswehr hat ihre letzten Kampfpanzer, die sie jetzt fehlen, in Litauen der Ukraine gegeben. Also wir haben schon alles getan, aber letztlich hat sich wenig bewegt. Und was mich besonders stört, ist halt, dass man das eigentlich von der Expertenseite her sehen musste, dass das Ganze doch ein sehr starkes Wunschkonzert der Medien und auch der Politik war im letzten Jahr. Denn der amerikanische Generalstabschef Mark Milley hat Ende 2022 schon gesagt, das wird sehr, sehr schwierig, da eine militärische Lösung herbeizuführen, weil die Kräfteverhältnisse, die schiere numerische Überlegenheit der Russen, das wurde einfach wegdekliniert, nicht? Also ja, das war Wunschkonzert und ich muss sagen, hatte schon sehr starke propagandistische Anteile auch und hat mich dieser Glaube an Wunderwaffen, auch Leopard 2 im letzten Jahr, ich höre die Diskussion nur, da wurde ein massiver Druck ausgeübt auf den Bundeskanzler, dieses Waffensystem freizugeben. Am Ende hat das dann gemacht. Der wurde als Game Changer verkauft. Jetzt wird das bei Taurus gemacht, später wahrscheinlich bei F-16. Aber man muss eben sehen, dass Waffen nicht einen Krieg entscheiden, sondern Waffensysteme sind ein Teil, sind ein Instrument der Streitkräfte, das sind kämpfende Soldaten letztlich. Und da muss man die militärische Gesamtlage halt im Blick behalten. Und die ist einfach so, dass die Russen die Eskalationsdominanz hatten und auch haben. Und die schiere numerische Überlegenheit, vor allem auch die personelle, aber auch die materielle, eigentlich gar nicht zulassen, dass das wahr wurde, was auch Militärexperten gesagt hatten. Die Krim ist zurückzuholen, das haben auch Ex-Generale gesagt. Und diese Fräse zum Asowschen Meer, und das waren ja alles Fantastereien letztlich. Und das war eigentlich absehbar, wenn man die Lage realistisch beurteilt hätte, hätte man früh sehen müssen, dass es da eine militärische Lösung nicht gibt. Das hat mich ja auch dazu veranlasst, schon sehr früh, auch im letzten Jahr, im Februar für Friedensverhandlungen einzutreten, weil es absehbar war eigentlich für den, der Ahnung von Militär hat und von Krieg hat, dass das nicht gehen wird, eine militärische Lösung. Und heute, ich hoffe, dass es heute langsam klar ist, und es ist ja auch klar, dass es ist halt so, wie Kurt Biedenkopf das mal gesagt hat, nicht? Es dauert immer ziemlich lange, bis sich die Realitäten durchfressen. Und das sieht man hier auch. Und jetzt kommt diese Panik, dieser Ruf nach Bodentruppen. Das ist auch keine Lösung, nicht? Wir müssen das einfach realistisch angehen und einfach bereit sein, jetzt zu den Waffenlieferungen. Vor allen Dingen sind das Artilleriewaffen, die die Ukrainer jetzt prioritär brauchen, dass wir jetzt einfach parallel dazu auch Initiativen starten für Verhandlungen, auch europäischerseits. Ich finde es sehr schlecht. Herr Favik hat das ja angesprochen. Es sind weltweit Friedensinitiativen gemacht worden. Jetzt die Chinesen sind im Moment aktiv dabei, auch die Türken, Erdogan. Erdogan hat ja während des Krieges auch mit Putin gesprochen. Er hat das Getreideabkommen mit den Vereinten Nationen ausgehandelt, mit Putin zusammen. Er hat ein Wirtschaftsabkommen mit Russland gemacht und hat trotzdem Waffen an die Ukraine geliefert. Ist unser wichtigster NATO-Partner auch, nicht? Das ist für mich so die Hoffnung, dass man da rauskommt jetzt einfach. Aus diesem sinnlos gewordenen Krieg, der viele Opfer kostet, aber nicht zu einer militärischen Lösung führen kann.
Herr Professor Favik, wie ordnen Sie die militärische Lage an der Front ein? Wie schätzen Sie die Situation der ukrainischen Armee?
Also es ist, glaube ich, offenkundig, dass die Ukraine wirklich jetzt in der Defensive ist und sich das Blatt gewendet hat. Und das, Herr Vater hat den Begriff gesagt, die Eskalationsdominanz, ich sage leider, auf russischer Seite liegt. Und Herr Vater und ich und andere sind dafür verlacht worden und beschimpft worden für diese Einschätzung. Und die hat sich jetzt eigentlich als die realistische erwiesen. Und diejenigen, die in der Sommeroffensive oder Frühjahrsoffensive das sozusagen herbeigeredet haben, die sagen ja jetzt, wir haben uns gar nicht geirrt, sondern der Westen hätte nur mehr liefern müssen. Und das ist wirklich eine völlig falsche Darstellung. Wenn es stimmt, dass die Russen die Eskalationsdominanz hat, dann wäre es selbst bei noch mehr Waffenlieferungen für die Russen möglich gewesen, noch zu eskalieren. Und das sollten wir auch nicht verschweigen, am Ende auf dem oberen Spektrum der Eskalationsskala gewissermaßen Nuklearwaffen einzusetzen. Das ist nicht sehr wahrscheinlich, glücklicherweise nicht, durch intensive politische Bemühungen. Aber wenn die Russen unter Druck geraten wären, dann wäre auch das eine Option gewesen. Die New York Times hat genau dieses Szenario jetzt kürzlich aufgemacht. Das heißt, im vergangenen Jahr war es in einer sehr, sehr gefährlichen Situation. Und heute ist es so, dass die Russen tatsächlich in die Vorderhand kommen und natürlich dann die Notwendigkeit für Russland, jetzt Konzessionen zu machen, kleiner geworden ist. Das hat Putin ja auch gerade gestern noch gesagt, dass er ja nicht mit jemandem verhandeln möchte oder muss, dem die Waffen und Soldaten ausgehen. Das ist leider, scheint mir, ein realistisches Bild der Lage. Das heißt aber nicht, dass Verhandlungen aussichtslos sind. Die sind extrem schwierig und voraussetzungsreich und es gibt da keinen einfachen Weg. Aber jede andere Alternative scheint mir wirklich schlechter zu sein. Und das, was wir im Moment machen im Westen, ist zu sagen, wir nehmen die ukrainische Friedensformel als Voraussetzung für Verhandlungen. Die lautet einfach gesagt, Wir können erst dann verhandeln, wenn der letzte russische Soldat das ukrainische Territorium verlassen hat, inklusive Krim, inklusive Donbass. Das ist völlig unrealistisch. Das heißt, wenn man verhandeln will, dann muss man natürlich auch Konzessionen machen. Und das können wir nicht auf dem Rücken der Ukraine machen. Man muss natürlich die Ukraine auch für politische Konzessionen gewinnen. Aber man kann nicht Maximalforderungen in Verhandlungen durchsetzen. Und mir scheint die ukrainische Friedensformel nicht das richtige Rezept für Verhandlungen, sondern da wird was anderes kommen müssen. Und wenn die Russen jetzt weiter in die Vorderhand geraten, dann wird das jeden Tag schwieriger. Und ich möchte nicht, dass Russland den Krieg gewinnt. Natürlich nicht. Das wäre ein fatales Signal für europäische und internationale Sicherheit. Aber ich sehe nach wie vor Anhaltspunkte, dass mit Russland ein Interessenausgleich möglich ist. Die Linien sind eigentlich bekannt, an derer das möglich wäre. Darüber muss man jetzt einfach reden.
Aber da kommen wir gleich noch mal darauf zu sprechen, was für realistische Optionen es möglicherweise da geben könnte bei Friedensverhandlungen. Aber noch einmal ganz kurz zur Front. Zelensky hatte ja gesagt, es seien bislang 31.000 Soldaten gefallen. Herr Fahrt, halten Sie diese Zahl nicht für völlig untertrieben?
Also aus meiner Sicht ist das massiv untertrieben. Es sind weitaus mehr gefallen. Es sind Hunderttausende gefallen und es fallen auch jeden Tag mehrere Hundert, manchmal auch Tausend. Es ist ein ganz brutaler Krieg, ein Stellungskrieg halt im Stile des Ersten Weltkriegs. Also man kann das eigentlich mit Verdun vergleichen, nur an einer langen Frontlinie von über 1000 Kilometern. Damals 1916 bei Verdun sind in dieser Abnutzungsstrategie fast 1 Million junger Franzosen und Deutscher gefallen in einem sinnlosen Gemetzel. Und das ist genau das, was mich stört. Wir haben hier eine ähnliche Situation auf der ganzen Frontlinie. Die Ukrainer können einfach nicht nachhaltig genug, sag ich mal, die Russen niederhalten. Die Russen haben andererseits auch Mühe, natürlich ihre Kriegsziele zu erreichen. Und das lässt ja auch hoffen. Ich meine, wenn man mal in die Kriegsziele geht, dann muss man sagen, ja, Russland hat sein Kriegsziel, einen schnellen Regime-Change hinzukriegen, ohne einen blutigen Krieg nicht erreicht. Russland musste durch den völkerrechtswidrigen Überfall ja auch hinnehmen, dass Schweden und Finnland dem NATO-Bündnis beitreten mit einer neuen 1000 Kilometer langen Frontlinie mit Russland. Das sind ja alles nachteilige Entwicklungen, die man sehen muss. Und andererseits der Westen, also die Vereinigten Staaten vor allen Dingen, als Führungsmacht des Westens konnten auch nicht ihr Ziel erreichen, Russland nachhaltig zu schwächen. Also Russland sieht aus meiner Sicht militärisch stärker aus als vor 2 Jahren und sind auch politisch, wirtschaftlich durchaus, Stichwort BRICS-Staaten und diese neue Weltordnung und auch die internationale Anerkennung Russlands außerhalb unserer westlichen Sicht, die ist ja einfach da. Also es ist nicht gelungen, die Russen massiv zu schwächen und auch das Ziel ist nicht passiert. Und die Ukraine, ja gut, die gewinnt letztlich, ist nicht auf der Gewinnerseite, weil Krim und Donbass verloren sind. Das ist definitiv klar. Das ist einfach so. Alles, was Herr Fabrik sagt, ist richtig und das ist unrealistisch, sag ich mal, daran zu glauben, dass das wieder zur Disposition gestellt würde von der russischen Seite.
Aber muss man nicht zu dieser realistischen Einsicht dann auch sowohl in Kiew wie auch in den europäischen Hauptstädten kommen? Also dort wird ja immer noch das Ziel ausgegeben, die Ukraine komplett zu befreien. Also keiner spricht jetzt...
Naja, aber da muss ich als... Naja, da muss ich nicht als Militär sagen, wenn das das Ziel ist, die komplette Befreiung der Ukraine, dann muss man auch bereit sein, Russland den Krieg zu erklären und bereit sein zu einem dritten Weltkrieg. Da muss man bereit sein zu einem begrenzten Nuklearkrieg in Europa. Aber ich muss sagen, wenn das unsere Politik ist, also da muss ich sagen, das wäre ja fürchterlich. Ja, also es gibt eine militärische Lösung, ja, wie die NATO mit 32 Mitgliedstaaten Russland den Krieg erklärt, nicht? Bis zur letzten Konsequenz. Nicht? Aber das halte ich ja für eine wirklich sehr unvernünftige Entscheidung, die ja auch Gott sei Dank keiner will. Das ist ja der Punkt. Das andere ist ja politische Rhetorik, die folgenlos ist. Die Gefahr ist trotzdem so, dieser Rutschbahneffekt, von dem Professor Fawig sprach, der ist da. Ne? Das muss man sehen. Es könnten sich Koalitionen der Willigen bilden, die dann doch mit Bodentruppen reingehen. Und dann haben wir irgendwann den Punkt, wo vielleicht auch Russland sagt aus seiner Sicht, wir sind jetzt im Krieg und dann machen sie ihren Krieg, dann haben wir den hier. Ich kann nur davor warnen, das Eskalationspotenzial, das hat man gerade bei Taurus gesehen, dieses Waffensystem könnte ja Moskau erreichen, den Kreml zerstören, Ministerien zerstören. Das war ja eine Forderung eines Unionspolitikers, dass das passieren sollte. Ich meine, wenn man so dumm ist und geht in diese Richtung, dann darf man sich nicht wundern, dass man am Ende einen Dritten Weltkrieg hat. Dann haben wir eine Situation wie 1914, wo alle begeistert waren, nicht nur in Berlin oder Paris oder London, begeistert waren, um in den Krieg zu gehen, in den Ersten Weltkrieg, nicht? Auch moderate Stimmen waren kriegsbegeistert. Es gab kaum noch kritische Stimmen, nicht? Aber keiner von denen hätte 4 Jahre später das Gleiche gesagt.
Ja, und im Ersten Weltkrieg wurden auch viele junge Menschen in eine Schlacht geschickt, wo eigentlich schon feststand, dass sie verloren ist. Und ich glaube, bei der Sommeroffensive haben die ukrainischen Streitkräfte auch massive Verluste hinnehmen müssen. Letztlich eine Mission, die unheimlich viele Todesopfer gefordert hat, aber fast keinen Meter Raumgewinn gebracht haben. Und muss man dann nicht auch wirklich militärisch sagen, wir müssen eine neue Strategie anwenden? Ich glaube, die Amerikaner, da ist dieses Umdenken schon vollzogen worden, dass man sagt, hold and build, das heißt halten und möglichst tief graben.
Ja, das ist absolut richtig. Das ist jetzt die amerikanische Strategie und Vorgabe, die absolut auch realistisch ist. Mehr ist auch gar nicht drin, dass man das Bestehende hält. Und trotzdem sollte man unsere militärische Unterstützung eben ergänzen durch Verhandlungen, weil das Problem ist jetzt tatsächlich, was Herr Favik auch angesprochen hat, dass die Russen überhaupt kein Interesse, vielleicht weniger Interesse haben als jemals zuvor. Deswegen ist das so schlecht, dass wir mit Verhandlungen erst jetzt ankommen und nicht schon vor einem Jahr. Zum Beispiel damals, als die Russen aus Cherson raus mussten, da wäre ein viel besseres Datum gewesen für Verhandlungen als heute. Heute wird das schwierig und heute laufen wir Gefahr, dass die Russen ihre Offensiven fortsetzen. Also im Raum Odessa zum Beispiel, Charkow. Ich sehe vor allen Dingen Odessa hochgradig gefährdet. Und wenn wir jetzt nicht langsam anfangen mit Verhandlungen, dann finden wir erst recht keine militärische Lösung. Also
aber jetzt aus der Perspektive Putins, ja, das ist der Aggressor, das ist auch ein Politmörder und das seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube wirklich ein Diktator. Bloß wie soll man diesen Diktator wirklich an den Verhandlungstisch bringen, wenn man einerseits laut über europäische Bodentruppen nachdenkt und andererseits der ukrainischen Armee nicht einmal ausreichend Granaten zur Verfügung stellt, damit die Linie halten können. Herr Favik, wie passt das zusammen?
Also das passt nur schwer zusammen, das ist so. Aber ich finde es immer merkwürdig, dass diejenigen, die für Verhandlungen sind, bei allen Schwierigkeiten, die das mit sich bringt, dass diejenigen, die für Verhandlungen sind, immer einen perfekten Plan ausbereiten müssen sozusagen. Und diejenigen, die auf die Militärkarte setzen, diese Notwendigkeit nicht abverlangt bekommen. Es zeigt sich doch, dass die Militärlogik sozusagen nicht zum Erfolg führt. Die Ukraine kommt da nicht gut bei weg. Und deswegen denke ich, dass man kreativer sein muss bei Verhandlungen, so schwer das ist. Und es wird jeden Tag schwieriger, keine Frage. Und es gab ja schon mal Verhandlungen. Das ist ja inzwischen auch dokumentiert in Istanbul im März, April 2022, kurz nach Kriegsbeginn. Da waren sozusagen die wesentlichen Kompromissformeln. Erstens, dass die Ukraine nicht NATO-Mitglied wird und ein neutraler Staat wird, der sich verteidigen können muss, aber eben keinem westlichen Bündnis angehört und auch nicht Aufmarschgebiet für amerikanisches Militär werden kann. Und zweitens, dass die Krim-Frage und die Donbass-Frage sozusagen Teil von Verhandlungen ist. Und das war paraffiert von beiden Seiten. Und dann war die westliche Strategie durch den Besuch von Boris Johnson und andere, dass man gewissermaßen dachte, man kann noch einen besseren Deal bekommen für die Ukraine. Und das ist in die Hose gegangen. Und ich bin aber fest davon überzeugt, dass man zu diesem Punkt wieder zurückkommen muss und dafür auch China gewinnen muss. Und ich denke, man kann China für sowas gewinnen, dass eben die Lösung dieses Konfliktes in einer Neutralität der Ukraine liegt. Und das ist politisch im Moment im Westen gar keine Option mehr. Das heißt, man ist nicht bereit, sich an dieser Frage politisch zu bewegen. Und solange das so ist, glaube ich, wird man nicht erfolgreich verhandeln können. Das heißt, wenn man diese ukrainische Friedensformel als Ausgangspunkt nimmt und eine Strategie macht, wir verhandeln erst dann, wenn die Ukraine gewonnen hat und dann sehen wir mal weiter, dann sind das bei Lichte betrachtet gar keine Verhandlungen, sondern der Austausch von Maximalpositionen. Und solange man so rangeht an diese Frage, wird es auch keine Verhandlungen geben, denke ich. Und da kommen wir aus dem Schlamassel nicht raus. Das heißt, der Westen muss eine wirkliche Kehrtwende machen. Und dazu sehe ich leider keine Bereitschaft. Und deswegen sind die Chancen auch schlecht für eine Lösung.
Etliche Leserinnen und Leser werfen Ihnen wegen dieser Position Naivität vor, Herr Professor Fahrweg. Und dann wird immer der historische Vergleich zu Chamberlain gezogen, Appeasement-Politik. Wie können Sie denn ausschließen, dass Putin Verhandlungen nur nutzt, um letztendlich weiter Richtung Westen voranzuschreiten, um ein mögliches Großrussland aufzubauen?
Also das halte ich für die völlig falsche Analyse, dass jetzt Russland ein großes Rollback in Osteuropa will. Man muss unterscheiden, glaube ich, zwischen den Intentionen und den Fähigkeiten. Über die Intentionen Putins können wir streiten. Ich kann nicht in Putins Kopf gucken, aber alle anderen auch nicht. Man kann natürlich Reden lesen, Äußerungen analysieren, aber ich glaube nicht, dass es Putin darum geht, jetzt NATO-Territorium anzugreifen. Aber selbst wenn er das wollte, ist die Intention nur das eine, die Fähigkeiten sind doch das andere. Und da darf man die militärische Macht Russlands auch nicht überschätzen und vor allen Dingen auch die westliche militärische Macht nicht unterschätzen. Die NATO ist ein Vielfaches stärker als Russland und ich sehe keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass Putin so verrückt ist, sich mit NATO-Territorium anzulegen. Aber für die Ukraine gelten andere Spielregeln. Und das ist ja gewissermaßen auch das Dilemma der Ukraine. Sie ist nicht von dem Beistandsversprechen geschützt. Und deswegen muss für die Ukraine eine andere Lösung gefunden werden. Und das geht nur, und das ist sehr, sehr unpopulär. Und das ist nicht naiv, sondern Realismus, nüchterner Realismus, wenn man auch russische rote Linien und russische Kerninteressen beachtet. Nicht bei allem nachgibt, das ist überhaupt nicht der Punkt. Und auch nicht die Ukraine den Russen zum Fraß vorwirft. Das wäre überhaupt nicht mein Ansatz. Aber sich um einen Interessenausgleich bemüht, der auch russische Interessen berücksichtigt. Sonst kommen wir zu keiner Lösung und landen in einem Krieg mit Russland. Das ist die Alternative, glaube ich. Und wenn das die Alternative ist, dann sollte die Entscheidung doch klar sein. Wir müssen auf Interessenausgleich setzen. Manchmal ist Interessenausgleich auch schmutzig. In jedem Fall ist er unpopulär, aber ich bin trotzdem dafür, in diese Richtung zu denken.
Herr Fahrt, wo würde denn Putin seine Truppen überhaupt stoppen lassen, wenn er hört, dass den Ukrainern die Munition ausgeht? Ist Kiew, Odessa und Kharkiv wieder Putins Visier und Transnistrien beispielsweise?
Also vom militärischen Kräftedispositiv ist Russland nicht in der Lage, die gesamte Ukraine zu besetzen. Das steht fest. Dazu braucht er doppeltes bis dreifaches der Kräfte, die er jetzt im Moment eingesetzt hat. Und er ist mit den derzeitigen Kräften auch nicht in der Lage, die NATO zu bedrohen. Was er in ein paar Jahren macht und welche imperialen Ideen ihm noch kommen werden, das ist eine andere Frage. Deswegen bin ich auch dafür, dass man militärische Stärke zeigt. Es ist schon richtig, was viele sagen, Putin reagiert nur auf Stärke. Das stimmt. Die NATO muss stark sein, sie muss geschlossen sein, sie muss glaubwürdig machen, dass wenn er das NATO-Vertragsgebiet angreift, gibt es Krieg. Da stehe ich auch voll dahinter und so weiter. Nur man muss eben das Ganze kombinieren mit dem Versuch von Interessenausgleich, Dialog und Verständigung. Das ist übrigens seit Bestehen der NATO, seit den 60er Jahren, diese sogenannte Hamel-Doktrin, eines der Leitprinzipien der NATO. Wir haben im Bündnis immer, auch in den zahlreichen Kriegen, die das Bündnis hatte, das wird ja jetzt 75 Jahre alt, wir hatten ja zig Krisen, also vergleichbar auch mit dem Ukraine-Krieg durchaus, wo man immer wieder letztlich versucht hat, auf dem Weg des Interessenausgleiches da rauszukommen. Und das muss in der Ukraine auch greifen. Das ist im Moment nicht der Fall und das stört mich dabei. Also es geht nicht darum, wenn man sagt, wir wollen verhandeln, dass das ein Zeichen ist, ja, wir kapitulieren und wir reden mal drüber und nehmen alles hin, was die Russen wollen. Darum geht es gar nicht, sondern es geht um die Kombination von militärischer Stärke und Verhandlungen. Und das ist im Moment nicht gegeben. Und das ist ein Auftrag an die Politik. Wenn der ukrainische Generalstabschef in seiner Lagebeurteilung sagt, das ist eine Pattsituation, da gibt es keine militärische Lösung mehr, da kommen wir so nicht raus, dann ist das ja ein Hilfeschrei an die Politik. Dann ist das ein Mandat für die Politik, jetzt nach Wegen zu suchen, wie man aus dieser festgefahrenen Situation wieder rauskommt. Und es kann doch nicht sein, dass Politik, also zumindest in Deutschland, genau das Gegenteil macht, dass sie den Konflikt und Krieg verschärft, nicht anheizt, durch weitere Forderungen auch zum Beispiel an noch mehr Waffen, nicht? Weiter eskaliert. Das geht doch nicht. Das ist ein Fehler, gerade wenn man diesen Rutschbahneffekt sieht. Und Politik ist doch gerade dazu da, nach Wegen des Ausgleiches zu suchen. Es reicht doch nicht, wenn eine deutsche Außenministerin nur moderiert, kommentiert und ansonsten letztlich auch, sag ich mal, den schon bestehenden Konflikt anheizt durch ihre Bemerkungen, nicht? Sondern sie muss doch alles dran setzen, nach Wegen zu suchen, herauszukommen. Das, was Herr Favig sagt, ist richtig. Die Chinesen sind seit dem 2. März aktiv dort, versuchen da Wege des Friedens zu finden. Ja, das ist die Macht, die Frau Baerbock mal als diktatorisch bezeichnet hat. Das kann man sagen, aber immerhin machen sie was. Und auch unser Bündnispartner Erdogan, nicht, der gerade doch von vielen angegriffen wird wegen fehlender Pressefreiheit im Inneren und so weiter und so fort. Er tut wenigstens was. Was nicht passiert ist in Deutschland, es ist komplette Funkstille. Aus der Europäischen Union ist keine einzige Friedensinitiative hervorgegangen. Und wir hatten doch weltweit ein ganzes Dutzend von solchen Versuchen. Zuletzt der Papst, der wird dann angefeindet, mit Häme überschüttet, geh mal an die Front. Ja, ich möchte auch, dass unsere Politiker mal an die Front gehen und dass sich Frau Strack-Zimmermann mal die Frage stellt, was ihre drei Söhne machen würden, ob sie die wirklich dort in Uniform in den Kampf schickt, am Dnieper, als deutsche Soldaten und deutsche Bodentruppen. Das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht der richtige politische Weg. Also mich persönlich regt das auch auf als Militär. Und wenn man dann gleichzeitig sieht, dass dort Tausende von jungen ukrainischen Soldaten regelrecht verheizt werden, während sich 650.000 wehrfähiger Ukrainer in die EU absetzen, von denen 200.000 in Deutschland leben, Bürgergeld kassieren und eine Wehrdienstverweigerung leid praktizieren. Das ist doch keine Logik. Das ist keine politische Logik mehr. Und ich wünschte mir, dass unser Parlament nicht über Waffensysteme redet, so wie heute, sondern genau über das wir gerade reden, wie man nämlich aus diesem Konflikt und Krieg herauskommt.
Herr Professor Favig, Stichwort Kosovo. Damals hat die NATO gesagt, dort lebt die Minderheit der Kosovaren. Unabhängigkeitsbewegung wird unterstützt gegen die Militärmacht Serbien. Ist das nicht umgekehrt auch mal ein Gedankenspiel für Krim und den Donbass? Eine Leserin schreibt auch, warum lasst ihr die Menschen dort nicht wirklich richtig abstimmen, meinetwegen unter UN-Aufsicht, damit die selber entscheiden können, wo sie leben wollen? Unter Kiews Einfluss oder unter Moskaus Einfluss? Wäre das beispielsweise eine denkbare Lösung?
Gut, das ist schwierig, aber was schon ein Problem ist, ist die Frage von doppelten Standards in der internationalen Politik. Das hat Russland in jeder Diskussion vor dem Krieg immer gesagt, nach dem Motto, im Kosovo habt ihr das auch so gemacht oder Irakkrieg und viele andere Dinge. Aber ich glaube nicht, dass man das so direkt vergleichen kann. Aber wir brauchen schon einen neuen Ansatz in dieser Frage. Und ich stimme General Fahrt zu, er hat es ja gerade gesagt, ich sehe nicht, dass die Krim und der Donbass wieder zu der Ukraine auf absehbare Zeit gehören können. Und wie man das sozusagen dann völkerrechtlich regelt, ob mit einem neuen Referendum oder wie auch immer, das wird Teil von Friedensverhandlungen eines Tages sein müssen. Aber darüber kann man ja dann reden sozusagen. Und nochmal, da gibt es keine Zauberformel, auch keine, die alle glücklich macht. Aber die Frage ist doch immer, was ist die Alternative? Was ist militärisch und politisch zu erreichen? Und da ist eben die Lage jetzt so, wie sie ist. Und ich glaube, dass niemand jetzt leichtfertig sagt, wir können in Europa wieder Grenzen mit militärischer Gewalt verschieben, weil das natürlich ein Ticket in die Hölle ist, wenn das Schule macht. Gar keine Frage. Deswegen darf es auch keine Schule machen. Aber wir brauchen eben eine Form des Interessenausgleiches, der ohne massive Eskalation, noch weitere Eskalation abgeht. Und darüber muss man nachdenken. Und da gibt es Modelle, über die man verhandeln könnte, die besser sind, als einen Krieg jetzt weiterzuführen.
Herr Fahrt, ganz zum Schluss, wenn Trump US-Präsident werden würde, glauben Sie, er würde so eine Art Korea-Lösung in der Ukraine etablieren?
Ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Also Trump hat sich ja einschlägig geäußert, ob er das am Ende dann so macht. Aber fest steht auch, die nächste amerikanische Regierung wird ihren Fokus auf China richten, auf den Mittleren Osten, und der Ukraine-Krieg fällt da ziemlich ab. Man sieht das auch bei der Personalentscheidung jetzt bei der Vize-Außenministerin Nuland, ihre in Ruhesetzung und die Ersetzung durch einen Beamten, der ein Asien-Spezialist ist. Und dann natürlich an dem Stopp der Finanzunterstützung, der militärischen Unterstützung von Seiten der USA. Wir haben ja schon jetzt mit einer Europäisierung dieses Krieges zu tun. Und Trump, ich erwarte da auch, dass er sagt, ja, ihr Europäer, seht mal zu, wie ihr das hinkriegt mit den Russen und so weiter. Und deswegen ist es auch schlecht, dass wir uns so stark hinter Amerika abducken und nicht selber initiativ werden, sondern einfach mal so weitermachen, mal schauen, was in Washington passiert. Das ist auch zu wenig. Und da müssten die europäischen Staaten, vor allen Dingen Deutschland, Frankreich und Polen im Weimarer Dreiecksformat, die müssten viel stärker sich da zusammentun, um aus diesem Konflikt herauszukommen und dann letztlich auch was für den europäischen Pfeiler in der NATO zu tun. Da ist ein großer Handlungsbedarf.
Lieber Herr Fahrt, lieber Professor Fadig, vielen Dank für Ihre spannenden Sichtreisen und Impulse. Bekanntlich ist das erste Opfer des Krieges stets die Wahrheit. Nur durch den Diskurs kann man sich dieser Wahrheit vielleicht wieder nähern, auch wenn diese Wahrheit möglicherweise schmerzen. Und wir haben da, glaube ich, heute einen sehr spannenden Beitrag zugegeben. Auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und für die spannenden Fragen und Anmerkungen und Diskussionen. Auch das bringt uns weiter. Machen Sie es gut. Wenn ihr keine Folge Expertentalk mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch einfach. Feedback oder Fragen zum Expertentalk nehme ich auch gerne entgegen per Mail an fragen@noz.de. Den Podcast findet ihr auch auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music sowie in der Audiothek von NOZ und SAZ. Dort findet ihr auch alle Infos zum wöchentlichen Video-Livestream, immer donnerstags 19:30 Uhr.